Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Mit Margarete Wohlan am Mikrofon. Hallo. Ich habe Glück in meinem Leben gehabt. Das ist der Titel dieser Sendung und gleichzeitig ist es ein Satz, mit dem der Mann, den Sie gleich kennenlernen werden, sein Leben zusammenfasst. Das allein ist schon bemerkenswert, denn er hat den Spanienkrieg überlebt, das faschistische Deutschland und das KZ Buchenwald. Es handelt sich um Ernst Braun, 1909 in Saarbrücken geboren, ein Arbeiter und Kommunist, den der Kampf um die Einheit der Arbeiterklasse über Jahrzehnte angetrieben hat. Jochen Denzler befragt ihn, als dieser 76 Jahre alt ist, und lässt den Zeitzeugen über sein Leben erzählen, ohne zu werten oder zu kommentieren. Dabei entwirft er wie nebenbei ein Panorama des vergangenen Jahrhunderts.
Ich habe Glück in meinem Leben gehabt. Ernst Braun und andere.
Ich stamme aus Saarbrücken. Ich bin 1909 geboren. Arbeitereltern. Die Eltern waren beide politisch in der SPD organisiert. Das hat dazu geführt, dass mein Vater natürlich auch gewerkschaftlich tätig war. Er war Kassierer vom Bäcker- und Konditorenverband. In dieser Eigenschaft war er zuständig für die Verschickung von Zeitungen, Gewerkschaftszeitungen. Und ich habe dann von meinem Vater den Auftrag bekommen, das habe ich auch gern gemacht, die Zeitung auszutragen. Und wenn ich fertig war, konnte ich mit der Straßenbahn zurückfahren. Das habe ich nie gemacht. Bin dann zu Fuß zurückgelaufen und habe mit Stolz dann meinem Vater dieses Geld gegeben. Da war mein Vater wieder stolz, dass sein Junge das Geld gespart hat. Das hat wieder dazu geführt, dass ich natürlich bei der Gewerkschaft so ein bisschen hoch angesehen war. Ich hatte nicht das Gefühl, irgendwie in der Jugend Not zu leiden. Das Gefühl hatte ich nicht. Aber sicher hat meine Mutter sehr viel Sorge gehabt. Ich weiß, dass es immer eine Diskussion zwischen Mutter und Vater gegeben hat. Die Kleidung, wie wir schon ein bisschen älter geworden sind, dann wurden die Ansichte gekauft. Das ging natürlich auf Teilzahlung. Die Mutter war immer unglücklich. Und mein Vater hat immer gesagt, was du nur willst, ich hätte für 1 Million Mark Schulden. Ja, stell dir mal vor, wenn mir 1 Million Schulden hätte, wie wir gut gelebt hätten. Ne? Mein Vater hat mich immer mitgenommen in die Gewerkschaftsversammlung und ich war immer stolz, wenn mein Vater seinen Kassebericht gegeben hat, da habe ich an den auch geschaut, wie, oh je. Das hat dazu geführt, dass ich in die politische Arbeit hineingewachsen bin, schon als 11-Jähriger. Mit 14 Jahren wurde ich Mitglied, ich glaube, wo ich 15 Jahre alt war, war ich schon Vorsitzender der SAJ, der Ortsgruppe Saarbrücken. Mein ältester Bruder hat Bonbonkocher gelernt, der zweite war Tischler und ich, wie bekannt, Schneider. Ich sage ja immer, Professor der Stichelerie bin ich geworden. Ne? Und die Lehre, ich möchte beinahe sagen, ich habe überhaupt Glück in meinem Leben gehabt. Ne? Ich hatte wieder Glück gehabt, wie das eben so ist im Kapitalismus, nicht eine Lehrstelle gefunden. Und dann auf einmal hat meine Mutter gesagt, ach, hier im Gesangverein ist ein Schneidermeister. Ja, warum konnte ich nicht Schneider werden? Also bin ich Schneider geworden und habe dadurch aber auch eine Lehrzeit gehabt, die ich gar nicht vergleichen kann mit anderen Lehrlingen, weil das auch ein Genosse war, der Schneidermeister. Und dadurch also ich mir manche Freiheit herausnehmen konnte, die sich andere wieder nicht rausnehmen konnte. Ich habe allerdings auch dem wieder so geholfen, wie das früher so war, wenn die Schneider Hochsaison gehabt hat, so an Ostern, Weihnachten, ich war, und es musste länger gearbeitet werden, dann habe ich das auch gemacht. Da bin ich morgen um 3 Uhr früh schon auf die Werkstatt gegangen, habe gearbeitet, aber immer mit der Begründung, dass ich abends frei hatte. Ich wollte also nichts abends machen, weil ich abends wieder bei der Jugend war. Versammlungen, politische Tätigkeiten, und das war eben so drin gesteckt, dass man das machte. Die SAJ hat früher viel Wanderung gemacht. Wir haben sogar von der kommunistischen Jugend Vorwürfe gehört, dass wir also nur wandern würden. Das war damals so üblich. Aber wir hatten durch diese Wanderungen hatten wir ein festes Verhältnis zu den Jugendlichen untereinander und haben unsere politische Aufklärungsarbeit während der Wanderungen gemacht. Das ging sogar so weit, dass wir jedes Jahr ein Treffen mit der Jugend gemacht. Ich rede jetzt von der Saarbrücker Jugend, nicht von ganzes Saargebiet, von Saarbrücker Jugend. Dass wir also ein Treffen gemacht haben in der Nähe von Saarbrücker, wo die Eltern konnten hinwandern. Und dort haben wir dann mit den Eltern da so ein bisschen Zirkus gespielt und da so Blödsinn. Nicht wahr? Und die Eltern haben sich gefreut und haben mal festgestellt, was machen eigentlich unsere Jugendlichen, wenn sie so draußen sind. Das war auch ein bisschen posiert, das haben wir ja nicht gesagt. Nicht wahr? Gut, schön. Und diese Truppe konnten wir nur halten, weil sich aus der SAJ Pärsche gebildet haben. Und das war ja auch natürlich. Warum soll man denn, wird vielleicht einer von der SAJ rausgehen und posiert dann mit einem, was weiß ich, mit einem irgendwie einem bürgerlichen Mädchen, das gab es doch nicht. Samstags abends und sonntags waren wir draußen bei der Rot-Rot und haben Vorstellungen gegeben, nicht wahr? Wo wir dann schon älter waren. Und dadurch, dass wir alle da drin waren mit einem also Pärscher, braucht man ja nicht uns zu treffen, da haben wir uns da im Bus und so, da hat man sich dann ein bisschen umschlungen und so weiter. Das war also auch, wenn man sagen, eine gute Entwicklung in der Poussage, wenn man so sagen soll.
Im Frühtau zu Berge, wir gehen Wallera, es grünen die Felder, die Höhen Wallera. Wir wandern ohne Sorge, singen in den Morgen, noch ehe im Tale die Hähne krähen. Noch ehe im Tale die Hähne krähen.
Mein Vater hatte zu Hause so Bücher, 48er Revolution und so, das Zeug hat man sich dann noch angeguckt, hat auch drin gelesen. Aber irgendwie habe ich auch mal im Kapital, bei uns in der Gewerkschaftsbibliothek war es, glaube ich, da habe ich mal drin rumgelesen, aber ich weiß nicht, habe ich ja bei der dritten Seite aufgehört oder bei der zweiten. Jedenfalls, das war es nicht, sondern es war die gefühlsmäßige Überzeugung, zur Arbeiterklasse zu gehören. Damals haben wir schon als SAJ mit der kommunistischen Jugend und Rote Frontkämpferbund zusammengearbeitet. Das war eben nicht so wie heute, dass man da also nun eine Versammlung einberuft und eine Leitungssitzung und da kommen die und da kommen die und da wird dann ein großes Protokoll gemacht und da wird da verpflichtet, ihr fahrt dann und dann, dass es abgesprochen wurde. Zum Teil auf der Straße, zum Teil in einem Büro von denen, zum Teil und denen. Und die, kommt mal hin, wir sprechen das ab. Und komm, Ernst, komm mal her. Der Erich kam zu mir, der kam damals zu mir. Sagt, Ernst, hör mal zu, wir wollen demonstrieren. Zum ersten Mal, die Regierung hat Demonstrationsverbot gelassen. Natürlich, wir demonstrieren mit. Haben wir also demonstriert. Wir waren gut, wir haben Meinungsverschiedenheiten gehabt. Wir waren nicht immer einer Meinung. Ja. Aber wir hatten ein brüderliches Verhältnis. Wir haben uns als Klassenbrüder gefühlt. die mal ein bisschen uneinig sind, einverstanden, aber nicht in dem Sinn, dass sie, also dass wir da uns gegenseitig bekämpfen, dass wir uns vielleicht noch gegenseitig schlagen oder was weiß ich was. Wir haben uns unterhalten, wir sind in der Bahnhofstraße, nicht wahr, wenn die drüben auf der anderen Seite, wir haben uns meistens doch gekannt, nicht wahr, wenn auf der anderen Seite kommunistische Genossen gegangen sind, da haben wir Freiheit gegrüßt und die haben Rot Front drüber gerufen. Das haben wir schon gegen die Nazis gemacht, nicht wahr.
Im Ergebnis der Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg wurde das Saargebiet durch den Versailler Vertrag für die Dauer von 15 Jahren dem Völkerbund unterstellt. Nach Ablauf dieser Frist fand am 13. Januar 1935 eine Volksabstimmung statt über die Zukunft des Saargebietes, wo entschieden werden sollte: erstens, Beibehaltung der Status quo, also Aufsicht durch den Völkerbund, zweitens, Angliederung an Frankreich, drittens Angliederung an Hitlerdeutschland.
Die Saarländer waren ja auch nicht irgendwie Franzosen oder was. Die wollten auch nicht selbstständig bleiben, die wollten ja also zurückkommen. Wir wollten nur dafür geben, dass sie nicht nach Hitlerdeutschland zurückkommen. Wir, und da schließe ich mich gar nicht aus, ich gehöre dazu, wir hatten also die Meinung, wenn es uns gelingt, 20-30% für Status quo zu bringen, wird der Völkerbund eine neue Abstimmung festlegen. Und da lag der Fehler. Da lag der Fehler, die falsche Einschätzung der Sozialdemokratischen Partei. Aber es war eben die Aktionseinheit noch nicht zustande gekommen. Verstehst du? 1933 mit unserem 1. Mai-Demonstration hat sich angefangen, die Aktionseinheit zu bilden. Ich weiß nicht, wir hätten es auch gar nicht anders da machen können. Wir mussten den Kampf führen. Nicht wahr? Man kann ja nicht immer sagen, ne, es hat keinen Wert, ich kämpfe nicht. Das kann man ja nicht. Man kann nicht von vornherein aufgeben. Was bist du denn dann für ein Kämpfer? Bist du schon gar nicht. Das ist schon die Frage, was bist du für ein Mensch? Nicht wahr? Also das musst du sehen. Und dabei hast du natürlich dann in dem Moment, wo du so einen Kampf durchstirnst, dann hast du doch das Gefühl, also gut, es ist verloren. Aber du hast nicht für eine aussichtslose Sache gekämpft. Die Arbeiterbewegung ist dann nicht mehr mit Siege groß geworden. Ne? Die hat doch verdammt große Niederlage bekommen. Und wir können dann nicht in unserer Zeit sagen, bei uns können wir nur Siege. Bei uns gibt es auch Niederlagen. Nicht wahr? Und aus der Niederlage muss man lernen, muss man die richtige Schlussfolgerung ziehen.
90,3% der Befragten entschieden sich für die Angliederung an Hitlerdeutschland, die am 1. März 1935 vollzogen wurde.
Als das offizielle Ergebnis bekannt gemacht wurde, bin ich nachts nach Hause gegangen und habe bei den Eltern gesagt, so und so, die haben im Bett gelegen, also es ist verloren. Und dann habe ich meinen Eltern gesagt, kümmert euch um nichts mehr. Die Partei hat gesagt, am ersten Tag geh. Ich habe gesagt, solange es noch geht, bleibe ich. Ne? Ich wusste, dass ich gehe, aber ich wollte es hinauszögern, bis die Mutter sagt, geh. Also ich hatte im Februar 1936 eine Einladung bekommen, am Kongress der kommunistischen Jugend Frankreichs teilzunehmen. Ich bin dorthin gefahren, habe mich mit den Genossen der kommunistischen Jugend getroffen, mit dem Genossen Fritz Nicolai, und wir haben dann an diesem Kongress teilgenommen. Für mich war das insofern eine Bestätigung des Kampfes im Saargebiet, dass man doch richtig gehandelt habe und hier also die kommunistische Jugend Frankreichs uns einlad. Und ich nicht sagen, naja, wir haben sowieso verloren, sondern dass also hier schon das Gefühl der Zusammengehörigkeit sich bemerkbar gemacht hat. Und dann gab der Raimund Guillon, wie ich erkannt, das befindet sich im Saal, ein Vertreter der kommunistischen Jugend Deutschlands. Der Name wurde ja nicht genannt. Ja, dann, da sprangen die nun auf und da ging das los. Liberté Thälmann, Liberté Thälmann, Liberté Thälmann. Also, wir waren also bewegt, sag ganz ehrlich, mir standen die Tränen in der Hoche. Und dann, als sie sich da beruhigt hatten, dann sagte der, es befindet sich auch ein Vertreter der sozialistischen Jugend Deutschlands im Saal, nicht wahr? Da ging das los, nicht wahr? Fangen die hoch und dann Une Idee, Une Idee, Une Idee, und Baskenmütze hochgeschmissen und so weiter. Das war bewegend.
Am 18. Juli 1936 putschten spanische Generale gegen die 5 Monate zuvor gewählte Volksfrontregierung. Am 27. Juli 1936 begannen deutsche Flugzeuge mit dem Transport der Franco-Truppen und des Kriegsmaterials von Marokko nach Spanien. Bis Mitte Oktober 1936 wurden rund 15.000 Franco-Soldaten und 300 Tonnen Kriegsmaterial transportiert. Über 350.000 deutsche und italienische Soldaten, ausgerüstet mit modernsten Waffen, standen auf der Seite der spanischen Reaktion. In den internationalen Brigaden kämpften etwa 5.000 deutsche Antifaschisten. 3.000 von ihnen ließen ihr Leben für die Freiheit des spanischen Volkes.
Ich bin im Dezember 36 nach Spanien und wurde in Murcia, nach einer kurzen Ausbildung, 3 Wochen waren das ungefähr, wurde ins Thälmann-Bataillon eingereiht. Die 1. Kompanie des Thälmann-Bataillons. Ich war da mächtig stolz. Und meine Feuertaufe habe ich an der Jarama-Front bekommen. Nach, ich glaube, 3 Tage Einsatz an der Jarama-Front, wir hatten sehr starke Verluste, denn der Krieg war ja nicht so, wie sich einige da einbildet, das war ein harter Kampf. Wenn man es genau nimmt, war ja der spanisch-revolutionäre Krieg Beginn des Zweiten Weltkrieges, nicht wahr? Und dass die nun natürlich da ihre Waffe ausprobieren, nicht wahr? Da sind die erste Stukas ausprobiert und die 500 Kilo Bomben gefallen und so weiter, nicht wahr? Aber das nur nebenbei. An den Tod habe ich nicht gedacht. Du bist hier reingegangen, um Hitler zu bekämpfen. Es war ja nicht nur so, dass ich nur hingegangen bin, um dem spanischen Volk zu helfen. Bei mir hat ja nicht die Partei gesagt, hör mal ernst, wie werden das? Gegenteil, wenn sie die Partei gefragt hätte, hätten die gesagt, nein, man macht das mal nicht. Aber ich habe von mir aus überlegt, du hast hier mit den Genossen im Saargebiet gestanden. Du hast da den Kongress mit der kommunistischen Jugend mitgemacht. Und hier sind also auch Kommunisten, die da kämpfen. Also gehst du. Die Sozialisten natürlich auch, die spanischen Sozialisten haben ja auch gekämpft, nicht? Das ist ja nicht so. Und da hast du ja gesagt, das ist deine proletarische Pflicht, da hinzugehen. Und dann erschien ein Artikel von Pedro Neni in der Pariser Tageblatt. Das war zwischen Weihnachten und Neujahr 36. Und der Pedro Neni war ja in Spanien. Und der endet damit, das ist ja so ungefähr, also die Resolutionen, die man nach Spanien schickt, das ist eine gute Sache. Die Marmelade, die man hinschickt, ist auch gut. Und die Kleidung ist alles gut. Und die Medikamente ist alles gut. Aber die internationalen Brigaden, die von Madrid stehen, kämpfen, die sind besser. Und da habe ich zu den anderen gesagt, der Artikel ist für uns geschrieben. Na, leider war ich dann der Einzige, der gefahren bin. Die hat dann gesagt, ich soll doch nicht mehr nach Spanien gehen. Wo ich dann gesagt habe, wenn ich da nicht hingehe, dann bin ich in den Augen der Regierung und in den Augen meiner Kumpels ein Verräter. Und da hat meine Mutter gesagt, das kann er nicht. Da bin ich mal Spanien. Ist das nicht eine herrliche Mutter? In Spanien brauchte man kein Einheitskomitee. Wir hatten doch die Einheit. Wenn so eine Kampfpause war, da hat der eine angefangen zu erzählen, wie es mal damals war bei der Demonstration dort und dort und das und das und jenes. Und auf einmal hat der andere gesagt, hör mal, was? Das war doch gar keine Demonstration von uns. Was heißt von uns? Ja, das war doch eine Demonstration, das war doch von den Sozialdemokraten. Naja, ich bin doch Sozialdemokrat. Ach, du Lieber, das habe ich nicht gewusst. Nicht wahr? Oder umgekehrt. Nicht wahr? Du hast doch nie gesagt, ja, Achtung, ich bin Kommunist oder Achtung, ich bin Sozialdemokrat. Wir waren einig, wir waren Kämpfer, wir waren Interbrigadisten. Wir hatten uns doch auch Gedanken gemacht über den Kampf der Genossen im Land. Nicht wahr? Wir wussten doch, dass sie den viel schwereren Kampf führen. In Deutschland. Nicht wahr? Es ist doch viel leichter, wenn ich eine Waffe in der Hand habe, zu kämpfen als illegal zu kämpfen. Ich habe das ja nun nicht einmal, ich habe ja das mehrmal erlebt.
Am 14. Dezember 1937 wandte sich ein Einheitskomitee deutscher Sozialdemokraten und Kommunisten in Spanien an den Parteivorstand der SPD in Prag und das Zentralkomitee der KPD in Paris mit der Mitteilung, dass es sich am 8. Dezember in Albacete zusammengeschlossen hat, um den Volksfrontgedanken zu unterstützen. Zitat:
Die Einigung der beiden deutschen Arbeiterparteien ist eine Pflicht gegenüber dem spanischen Volk. Die Einigung ist eine Pflicht gegenüber dem deutschen Volk, das nun fast 5 Jahre vom Naziregime geknechtet wird. Sie ist eine Notwendigkeit zum Kampf gegen die Kriegsverbrechen der braunen Diktatur. Wir brauchen den Zusammenschluss zur Einheits-, zur Volksfront.
Ich sage ganz ehrlich, den Pracher Vorstand ein bisschen mal aus seiner Schlaf, wenn ich es mal so sage, so ein bisschen mal raushole, dass ich mal ein bisschen was tun. Ich meine, für die Kommunistische Partei braucht man den Brief da von Albacete nicht zu schicken. Aber wir können ja nicht sagen, wir schreiben nur an die SPD, so ging es ja auch nicht, nicht wahr? Also jedenfalls haben wir an beide geschrieben. Es kam dann also zur Bildung dieses Einheitskomitees.
Am 9. September 1936 wurde ein internationales Nicht-Einmischungskomitee mit Sitz in London gebildet, dem 27 Staaten angehörten, darunter Frankreich, Großbritannien, die UdSSR und auch die faschistischen Staaten Deutschland und Italien. Aufgabe des Komitees sollte es sein, dafür zu sorgen, dass sich keine ausländische Macht in die Angelegenheiten Spaniens einmischt. Frankreich und Großbritannien beschlagnahmten die bei ihnen deponierten Goldbestände der rechtmäßigen spanischen Regierung, verboten jegliche Ausfuhr- und Transitlieferungen von Kriegsmaterial, einschließlich Flugzeugen, in die Spanische Republik, ebenso die Ausreise von Freiwilligen, die sich in die internationalen Brigaden einreihen wollten. Am 27. Februar 1939 brachen Frankreich und Großbritannien die diplomatischen Beziehungen zur rechtmäßigen spanischen Regierung ab und erkannten die Regierung Franco an. 5 Monate nach der Zerschlagung der Spanischen Republik kam es zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Die Interbrigadenkämpfer wurden in Frankreich interniert.
Die französische Regierung hat ja schon bewiesen durch ihre führende Rolle in der Nicht-Einmischungspolitik, dass sie also die spanischen Kämpfer für die Republik und schon gar nicht mal die internationalen Brigaden als ihre Freunde ansieht. Ja. Dementsprechend haben sie dann auch gehandelt. 30 Kilometer, bis von der Grenze ungefähr 30 Kilometer bis nach St. Cyprien. Und dann war auf einmal Meer da, Sand und Stacheldraht. Nichts anderes, gar nichts anderes. Ja. Und da wurde man nun eingepfercht. Mit unseren Verwundeten, Menschen, die am Stacheldraht standen, mit verlorenen Arme und so weiter, noch in Behandlung, nicht, dass sie schon gesund waren. Die haben ihre Armstümmel da hingelegt und ihnen gezeigt, was sie mit den Kameraden machen. Es war einfach traurig. Man könnte sagen, nur die Franzosen sind überrascht worden von den, das kennen wir sagen. Aber das glaubt ja niemand, nicht wahr? Die haben ja mitgeholfen, dass das, diese Situation entstanden ist. Zwischendurch stand das Lacher Gürs aufgebaut, dann kam man dorthin und dort waren dann Baracken. Baracken, aber nichts drin, nur Stroh. So, auswärtig. Hm? Ein Mensch kann nur richtig kämpfen, wenn er auch, sagen wir, sich frei machen mal kann und kann mal herzlich lachen. Der Kämpfer, nicht wahr, der ist doch kein anderer Mensch, der ist doch nicht ein besonderer Mensch, der da über alles steht. Der hat doch seine Schwäche, der hat seine Stärke. Der will auch mal lachen, nicht wahr? Wo Kampf ist, da ist auch eine Minute Pause für irgendein befreiendes Lachen.
Im Frühsommer 1940 marschierten die faschistischen deutschen Truppen in Frankreich ein. Am 14. Juni 1940 in Paris. Die Situation der in Frankreich internierten Spanienkämpfer spitzte sich zu.
Man muss ja schon sagen, dass das französische Militär uns behandelt hat wie Kriegsgefangene. Nicht wie politische Häftlinge, sondern wir waren ja in der Arbeitskompanie. Dort wurden wir gefangen genommen von den Deutschen mit den französischen Soldaten, die uns bewacht haben. Dann haben die deutsche Militär bzw. die Gestapo uns natürlich sofort getrennt von den Kriegsgefangenen und haben uns natürlich festgesetzt als politische Gefangene, die nach Deutschland transportiert werden sollen. Wir sind dann aus dem Lager rein in der Bretagne hingeführt worden, dort sind wir rausgeholt worden, sind dann nach Paris überführt worden und in Paris waren wir 6 Wochen eingesessen. Dann sind wir von Paris aus nach Deutschland gebracht worden. Sehr nobel, mit dem Bus an einem Restaurant gehalten und die Gestapo-Leute, die gingen da rein und ähnliche blieben bei uns im Bus und Kellner kamen dann und haben uns im Bus Kaffee serviert. Natürlich, die Bevölkerung in Frankreich, die musste denken, oh, selbst wenn das Gefangene sind, die werden aber doch nobel behandelt, gar kein böses Wort, nicht, bis wir an die Luxemburger Grenze kamen, dann war es vorbei. Da klirrten dann die Ketten und da ging es also auch mit Allee. Schnell, schnell, nicht wahr? Da gab es einige Dritte, wenn man nicht schnell genug aus dem Bus gekommen ist. Nur ich hatte natürlich ein bisschen komisches Gefühl, als wir dann über den großen Neumarkt in Saarbrücken, wie ich da geführt worden bin. Und ich denke mir, hoffentlich schaut da nicht gerade mal jemand von denen da aus dem Fenster und sieht, dass ich da also gebracht werde als Gefangener. Das war nicht der Fall. Nur da wurde ich dann also in Saarbrücken 14 Tage bei der Gestapo festgehalten und kam dann in Untersuchungshaft wegen hohen Landesverrat. Strenge Einzelhaft, diese strenge Einzelhaft, ja, habe ich in Saarbrücken im Gefängnis abgemacht. war nicht so schwer für mich, diese Haft. Und nach einem Jahr wurde der Landesverrat aufgehoben, blieb dann nur noch Hochverrat. Und das wurde dann aufgehoben, nachdem die Konterlegion durchs Brandenburger Tor marschiert ist und der Hitler ja immer gesagt hat, es ist kein Deutscher in Spanien. Da war ich 2 Jahre in Einzelhaft. Und nur nachdem also da entschieden war von der Justiz, dann wurden die Kameraden, die schon verurteilt waren mit Gefängnis, die wurden rausgeholt in Schutzhaft und bei mir auch und kamen dann im Juni 1942 nach Buchenwald.
Buchenwald, das faschistische Konzentrationslager auf dem Ettersberg bei Weimar, musste ab Juli 1937 von den Häftlingen aufgebaut werden. Bis zur Selbstbefreiung des Lagers am 11. April 1945 wurden 65.500 Häftlinge von der SS ermordet, erschlagen, erschossen, erhängt. Oder sie überlebten nicht wegen unmenschlicher Schutzhaftbedingungen.
Als wir in die Effektenkammer kamen und da nun ausziehen, nicht wahr, dann haben wir ja auch schon. Heute laufen sie alle mit Ringen hier um den Hals rum. Nicht? Wir hatten da auch schon einen Ring bekommen. Da war unsere Nummer dran. Nicht? Da war meine Nummer 881. Das war meine Nummer. So hat man nichts. Adamskostüm 881. Und da kam ein Häftlingskamerad, der hat dann so: Wo kommst du her? Wie heißt du? Für was bist du da? So leise. Ich sag, heißt so und so. In Spanien. In Spanien. So, der ist nun auf die Häftlingsschreibstube und hat dort, weil da war ja die Partei schon organisiert, und hat dort gesagt, es sind 2 Spanienkämpfer gekommen, Name so und so. Dann ging das schon im Lager raus, die Spanienkämpfer, die schon dort waren, die wurden also jetzt gefragt. In meinem Fall war es der Genosse Rudi Menzel, der wurde gefragt. Also hier kommt schon wieder die Einheit, da hier kommt schon wieder also Zusammengehörigkeitsgefühl. Solidarität kommt hier schon zum Ausdruck. Und der hat gesagt, in Ordnung. Und nun ging schon die Betreuung los.
Am Berg kam so hoch da droben, steht der Buchenwald, so manche Tage oben pfeift der Wind. Lasst nur die Wolken gleiten, Winde und Wetter vergehen. Einst kommen für uns bessere Zeiten, die wollen wir noch sehen.
Wir hatten ja nicht die Illusion, dass also Deutschland, sagen wir mal, die Häuser alle stehen werden und so weiter. Die Illusion hatten wir nicht. Wir wussten ja, dass halt im KZ in Buchenwald und vorher auch schon Weimar war bombardiert, andere Städte auch bombardiert. Aber das war nicht so total, wie das in Berlin und Dresden war. Und das muss ich ehrlich sagen, der Wille zum Aufbau, der war da. Ich habe mir vorgestellt, Mann, das dauert ja 100 Jahre, es wird schwierig. Aber wir hatten ja auch noch eine andere Sache, wo wir wussten, dass das sehr schwierig wird. Die Hirnblase. Wir haben ja gewusst, dass man nicht Menschen umdrehen kann. Es war für uns, war ja noch damals bei der VB, es war verdammt schwer, mein lieber Mann. Wenn die Leute dann uns so gehamstert haben, ich war gut, die haben ja nicht den großen Dingen gehamstert, das waren ja nicht die Geschäftemacher aus der Hamsterei. Du musstest das aber den auch wegnehmen, du konntest ja nicht sagen, ja, das ist in Ordnung. Das war schwer. Das war vielleicht eines der schwierigsten Situationen, menschlich gesehen.
Befehl Nummer 2 des obersten Chefs der sowjetischen militärischen Administration. 10. Juni 1945.
Ich befehle. Erstens. Im Bereich der sowjetischen Besetzungszone in Deutschland die Schaffung und Tätigkeit aller antifaschistischen Parteien zu erlauben, die sich die endgültige Ausrottung der Reste des Faschismus und die Festigung der demokratischen Grundlagen und bürgerlichen Freiheiten in Deutschland zum Ziel setzen und in dieser Richtung die Initiative und freie Betätigung der breiten Massen der Bevölkerung fördern. Zweitens, der werktätigen Bevölkerung in der sowjetischen Besetzungszone in Deutschland das Recht zur Vereinigung in freie Gewerkschaften und Organisationen zur Wahrung der Interessen und Rechte der Werktätigen einzuräumen.
Die Kommunistische Partei Deutschlands trat am 11. Juni 1945 mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit. Es heißt unter anderem:
Gegen den Willen eines geeinten und kampfbereiten Volkes hätte Hitler niemals die Macht ergreifen, sie festigen und seinen verbrecherischen Krieg führen können. Wir deutschen Kommunisten erklären, dass auch wir uns schuldig fühlen, indem wir es trotz der Blutopfer unserer besten Kämpfer infolge einer Reihe von Fehlern nicht vermocht haben, die antifaschistische Einheit der Arbeiter, Bauern und Intelligenz entgegen allen Widersachern zu schmieden, im werktätigen Volk die Kräfte für den Sturz Hitlers zu sammeln, in den erfolgreichen Kampf zu führen und jene Lage zu vermeiden, in der das deutsche Volk geschichtlich versagte. Wir sind der Auffassung, dass der Weg, Deutschland das Sowjetsystem aufzuzwingen, falsch wäre. Denn dieser Weg entspricht nicht den gegenwärtigen Entwicklungsbedingungen in Deutschland. Wir sind vielmehr der Auffassung, dass die entscheidenden Interessen des deutschen Volkes in der gegenwärtigen Lage für Deutschland einen anderen Weg vorschreiben. Und zwar den Weg der Aufrichtung eines antifaschistischen demokratischen Regimes, einer parlamentarisch-demokratischen Republik mit allen demokratischen Rechten und Freiheiten für das Volk.
Am 15. Juni 1945 erlässt der Zentralausschuss der SPD seinen Aufruf. Darin heißt es unter anderem:
Wir sind bereit und entschlossen, mit allen gleichgesinnten Menschen und Parteien zusammenzuarbeiten. Wir begrüßen daher auf das Wärmste den Aufruf des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Deutschlands vom 11. Juni 1945. In dieser entscheidenden Stunde ist es wiederum die geschichtliche Aufgabe der deutschen Arbeiterklasse, Trägerin des Staatsgedankens zu sein, einer neuen antifaschistisch-demokratischen Republik. Jedes eigensüchtige Parteiengezänk, wie es das politische Schlachtfeld der Weimarer Republik erfüllte, muss im Keime erstickt werden. In einer antifaschistisch-demokratischen Republik können demokratische Freiheiten nur denen gewährt werden, die sie vorbehaltlos anerkennen. Demokratische Freiheiten sind aber denen zu versagen, die sie nur nutzen wollen, um die Demokratie zu schmähen und zu zerschlagen.
Sozialdemokrat gesprochen hat, die waren alle für die Einheit. Aber immer mit der Voraussetzung unter ihrer Vorstellung von der Einheit. Also die Sozialdemokraten wollten also auch die Einheit, aber unter sozialdemokratischer Oberhoheit, wenn ich mal so sagen soll. Ne? Und die Kommunisten wollten das auch. Zu überwinden gab es bei beiden Parteien bestimmte Voreingenommenheiten. Es gab dann nach 1945 Bestrebungen, die eine wollten gleich eine Vereinigung machen, die anderen, die waren SP, die sind zu Kommunisten gegangen. Es gab auch einige, die bei den Kommunisten waren, die sind zur SP gegangen. Also der Wille etwas zur Vereinigung da, aber es war noch nicht ganz klar, man wusste nicht richtig. Dann kam auch von Berlin aus die Weisung, erstmal zwei Parteien, ich war nun also in der SP. Und habe nun in der Polizei eine Betriebsgruppe der SP gehabt. Und mein Stellvertreter, das war der Willi Salden, der war der Leiter der Schutzpolizei. Der hat die Betriebsgruppe der KB geführt. Jetzt haben wir gesagt, Herr Mann, das ist ja Quatsch. Wenn ihr Versammlung macht, da komme ich sowieso mal als Gast hin und das sagt ihr sowieso, Ernst, komm mal, das und das. Und wenn ihr macht, dann sage ich sowieso, Willi, komm mal, wir machen Folgendes. Da machen wir alle unsere Versammlung schon gemeinsam. Nur Kassiere konnte man nicht gemeinsam, das ging nicht, weil wir ja alle verschiedene Marke gehabt haben. Also wir haben gesagt, die Vereinigung kommt, wann sie kommt, das können wir jetzt noch nicht genau sagen, aber wir kennen schon, sagen wir. Wir haben kritisiert worden von der Partei. Ich war der Genosse Eggerath, der damals der Landesvorsitzende war, der kam dann zur Polizei und hat gesagt, das ist falsch, was ihr macht. Dann habe ich in der Versammlung immer gleich losgelegt. Wenn ich irgendwie gemerkt habe, das war irgendwie eine Tendenz, die da so irgendwie auf die nicht einverstanden mit der Einheit, da habe ich also dazwischen gehauen. Das hat dazu geführt, dass ich vielleicht bei einer ganzen Reihe ja, nicht gerade beliebt war, das will ich zugeben. Aber darum habe ich mich nicht gekümmert. Ich habe so meinen Dickschädel gehabt, nicht wahr? Und habe das also auch durchgesetzt.
Otto Grotewohl vor Funktionären der Partei am 14. September 1945.
Wenn auf dem Weg zur Errichtung dieses neuen Staates das uns überkommene Geschichtsbild zu revidieren ist, so sind die Ideen der Freiheit, der Verantwortlichkeit des Staatsbürgers für seinen Staat und der Unterordnung aller Machtinstrumente unter den Willen einer zivilen Staatsgewalt in den Händen der deutschen Arbeiterklasse am besten aufgehoben.
Wilhelm Pieck auf der ersten Reichskonferenz der KPD am 2. und 3. März 1946.
Die Methoden unserer Agitation für die Vereinigung sind nicht immer überzeugend, sondern stoßen oft ab und erschweren die gegenseitige Verständigung. So entsteht auch bei den sozialdemokratischen Genossen die Vorstellung, dass sie sich in der Vereinigten Partei gegenüber den Kommunisten nicht durchsetzen werden. Wobei völlig unklar bleibt, warum überhaupt eine solche Frage des Sich-Durchsetzens gestellt wird. Schließlich durchsetzen gegen wen? Zumal bei uns gar keine solchen Absichten bestehen, die Sozialdemokraten an die Wand zu spielen.
Ich will gar nicht, dass diese Genosse unehrlich waren. Tausende von ehrlichen Genossen, die da das noch nicht verstanden haben. Nicht wahr? Dann gab es auch einige sicher Dummheiten, die gemacht werden von einer oder von anderer Seite, dass also die mal verehrt waren und die mal. Das kann doch nicht anders sein. Das Leben ist doch nicht so einfach. Wenn das so einfach wäre, dass man einfach sagt, naja, jetzt vereinigen wir uns und dann ist der Fall erledigt und Schluss mit dem Bruder, wir trinken einer drauf und dann ist alles fertig. So ist das Leben ja nicht. Nicht wahr? Und vom Gesichtspunkt aus der Schwierigkeiten, die in diesem ganzen Kampf zur Vereinigung geführt habe, muss man natürlich sehen, dass auch einiges Streu sich von dem Weizen getrennt hat, die nicht zu überzeugen waren. Die sind dann ab. Aber wenn es dann gegangen ist zu, Konferenz oder Parteitag, da bist du doch schon mit einer Begeisterung gefahren. Jetzt haben wir das geschafft. Jetzt ist es soweit, nicht wahr? Jetzt haben wir das geschafft. Wir werden das dann noch weiter schaffen, sodass da also die Begeisterung des Aufbaus auch die schweren Stunden, die der manchmal musste mitmachen in dieser Situation, die hat das dann doch überbrückt.
Aus der Rede von Otto Grotewohl auf dem Vereinigungsparteitag am 21. April 1946.
Der kommende deutsche Staat muss in der Tat von der kleinsten Stelle aus, von den Gemeinden und Provinzen unter dem Gesichtspunkt verantwortlicher Selbstbestimmung aufgebaut werden. Aus dem Untertan, der den Befehl von oben erwartete und nur im Stande des Gehorsams zu handeln vermochte, muss der Staatsbürger werden, der auch in öffentlichen Angelegenheiten Mut zu seiner persönlichen Initiative hat. Auf dem Boden einer solchen echten Demokratie steht die Sozialistische Einheitspartei. Indem eine solche echte Demokratie die Wahrung der Lebensrechte und Lebensnotwendigkeiten eines jeden Volksangehörigen im Auge hat, verneint sie keineswegs das Recht der freien Persönlichkeit, vergewaltigt sie in keiner Weise irgendeine persönliche Freiheit.
Und dann dieser Höhepunkt, wo die da auf der eine von links und der andere von rechts kommt und der Otto Grotewohl sagt, jetzt ist mir das eigentlich erst so richtig zu Bewusstsein gekommen. Der Wilhelm kam von links, ich von rechts und wir treffen uns in der Mitte. Und ich war, also das war eben auch der Höhepunkt in meinem Leben. Ich war, weil da manchmal, ich weiß nicht, ein Blitzgedanke geht dein ganzes Leben in so Punkte da durch. So war das da auch, nicht wahr? Und hast dich da gefühlt, jetzt ist doch das erreicht, für was du dir gekämpft hast.
Otto Grotewohl auf dem Vereinigungsparteitag.
30 Jahre Bruderkampf finden in diesem Augenblick ihr Ende. An deinem 70. Geburtstage, Wilhelm Pieck, reichten wir uns die Hand für Hunderttausende von Sozialdemokraten und Kommunisten. Ich wünschte den Tag herbei, an dem sich unsere Hände nicht mehr trennen brauchten. Dieser Tag ist heute da. Wer einen geschichtlichen Blick hat, der sieht heute Millionen von Sozialisten hinter uns stehen. Ein Aufatmen geht durch ihre Reihen, ein Alpdruck fällt von ihnen und ein Leuchten steht in ihren Augen. Ein alter Traum ist Wirklichkeit geworden, die Einheit der deutschen Arbeiterklasse.
Wilhelm Pieck auf dem Vereinigungsparteitag.
Ja, lieber Otto Grotewohl, so soll es sein. Wir tragen beide, die wir zu Vorsitzenden der Sozialistischen Einheitspartei ausersehen sind, die besondere Verantwortung dafür, dass das Vertrauen der werktätigen Massen, das sie in die Sozialistische Einheitspartei setzen, gerechtfertigt wird. Es ist eine große Aufgabe, die vor uns steht, die wir nur in Gemeinschaft mit den übrigen Mitgliedern des Parteivorstandes und den Bezirks- und Ortsorganisationen unserer Partei erfüllen werden. Es ist eine große Aufgabe, ein neues antifaschistisches, demokratisches Deutschland zu schaffen, unser Volk aus einer Not herauszuhelfen und Frieden und Demokratie in diesem Deutschland zu sichern. Gehen wir mutig an dieses Werk. Wir werden es schaffen. Wir werden unsere Sozialistische Einheitspartei zu der Millionenpartei des deutschen werktätigen Volkes machen, um damit zu schlagen, alle inneren Feinde und das große Werk zu vollenden, das wir uns gestellt haben, den Sozialismus. Lieber Otto Grotewohl, das sei der Sinn unseres Händedruckes. Das sei unser heiliges Gelöbnis. Das sei unsere Tat.
Rückfahrt vom Vereinigungsparteitag, das war natürlich, wie soll ich denn sagen, du kommst von einer Geburtstagsfeier, ne? Du kommst von einer großen Festlichkeit. Also, dass der Sieg dann auch mit der Truppe begossen worden ist und wir uns gefreut haben, das kann uns niemand für übel nehmen. Aber was ich nochmal sagen muss, man muss vor jedem Genossen, vor jedem Genossen, der sich einreiht in den Kampf für die Befreiung der Arbeiterklasse, Respekt habe. Ob er kleiner ist, großer, ich meine jetzt von der Funktion her. Man könnte sagen, vielleicht wenn ich früher in die Kommunistische Partei gegangen wäre, da hätte ich persönlich, was weiß ich, theoretisch mich weiterentwickelt, einverstanden. Ich hätte früher vom Marxismus, Leninismus ein bisschen mehr mitbekommen. Aber ob ich das so alles hätte machen können, wie ich es gemacht habe, das weiß ich heute nicht. Aber das kann ja auch keiner sagen. Ich habe keine irgendwie welche Hemmungen für das, was ich gemacht habe, gerade zu stehen. Ich will es mal so sagen, wenn du rausgehst und du brichst ein Bein, da hast du Glück gehabt, dass es nicht zwei Beine waren. Nicht? So. Also wenn du die Sache von dem Gesichtspunkt ausgehst, habe ich Glück gehabt. Ich habe Glück gehabt,
dass bei meiner ersten Verhaftung mit den Nazis damals in Kaiserslautern, dass mir nichts Schlimmeres passiert ist. Ich habe Glück gehabt, dass in der Emigration also praktisch als Schneider arbeiten konnte. Ich habe in Spanien Glück gehabt, dass ich nicht verwundet worden bin und noch lebe. Habe ich doch Glück gehabt. Ich habe das Konzentrationslager durchgestanden. Es gab welche, die haben das durch kaum passiert, da waren sie schon umgebracht. Ich habe Glück gehabt, dass ich immer ein Kollektiv gehabt habe von Menschen in der Emigration, in Spanien, auch im Buchenwald, ja, die ja auch mir geholfen haben. Also von dem Gesichtspunkt betrachte ich es eben als Glück.
Ernst Braun, von 1945 bis 1947 Polizeidirektor von Weimar, 1947 bis 1950 Stellvertreter des Chefs der Landespolizei Thüringen, 1950 bis 1952 Kulturdirektor Optima Erfurt, 1952 Parteischule, 1952-53 Erster Sekretär der Kreisleitung Pößneck, 1953-54 Erster Sekretär der Kreisleitung Gera, 1954 bis 60 Sekretär der Bezirkshandwerkskammer, seit 1961 Invalidenrentner. Heute Vorsitzender des Komitees der antifaschistischen Widerstandskämpfer der DDR des Bezirkes Gera.
Ich habe Glück in meinem Leben gehabt. Ernst Braun und andere. Sie hörten eine Sendung der Feature-Abteilung von Jochen Denzler. Dramaturgie Beatrix Zeiske. Es sprachen Peter Tepper und Christoph Engel. Regieassistenz Beate Rosch. Regie Hannelore Solter.
Und gesendet wurde diese Biografie-Collage in der Stimme der DDR, einem Hörfunkprogramm des Rundfunks der DDR, am 14. April 1986. Ernst Braun starb 1994 mit 85 Jahren in Gera. Nächsten Samstag gibt es die vierte und letzte Folge des Dokumentarberichts aus der Berliner Drogenszene Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie's gut.